Neues und auch längst Vergessenes soll wieder in Erinnerung gebracht werden. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören. Das Glockengeläut von Talmisch.
Im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Radio 7 Bürgengemeinde, mein Name ist immer noch Johannes Weth, Pfarrer in Bogen, und am ersten Sonntag im Monat können Sie hier mit mir rechnen. Am letzten Sonntag im Monat freue ich mich immer wieder auf Kurt Bolters. In einer Woche feiern wir dann mit Birgit Hamrich, eine Woche später mit Paul Sattler und am 23. März mit Britta Seidner. Im letzten Sommer waren wir in Talmisch zu Besuch bei meinem Schwiegervater, dem Pfarrer Misch. An einem Nachmittag waren die Glocken der evangelischen Kirche sehr lange zu hören. Wenn jemand aus Talmisch stirbt, egal wo auf dieser Welt, läuten die Glocken. Ich hatte eine Aufnahme mit meinem Handy gemacht und sie dem Christian Mansch geschickt. In den letzten 4 Wochen ist dann viel talmischer Energie freigesetzt worden, damit es heute zu den Glocken auch weitere interessante Informationen aus Talmisch gibt. Ja, da steckt viel Arbeit dahinter, aber ich bin überzeugt, es lohnt sich. Lieber Christian, vergelt's Gott. Segensgott ist die richtige Antwort darauf. Gesegnete Gottesdienste und Gott erhol.
Ich bin bei dir. Die Sorge dich niederdrückt, wenn dein Leben dir sinnlos scheint, dann bin ich da. Ich bin bei dir, auch wenn du es nicht glauben kannst, auch wenn du es nicht fühlen kannst, ich bin dir nah.
Lasst uns beten. Gott, du Quelle des Lebens, wir bitten dich, stille du auch unseren Durst. Den Durst, den unsere Seele hat und den Durst, den unser Körper verspürt. Segne diesen Gottesdienst und all die, die heute hier zuhören. Amen. Der Predigtabschnitt heute ist etwas länger. Es ist das längste Gespräch von Jesus mit einer Einzelperson, mit einer Frau, einer fremden Frau. Und die flirtet mit dem Jesus, also sowas von. Ich lese aus Johannes 4 den ersten Teil. Jesus musste durch Samarien reisen. Und da kam er in eine Stadt Samariens, die heißt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn, dem Josef, gegeben hatte. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich an den Brunnen. Es war um etwa 12 Uhr mittags. Und da kommt eine Frau aus Samarien auf ihn zu, um Wasser zu schöpfen, und Jesus spricht zu ihr: Gib mir zu trinken. Seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Da spricht die samaritische Frau zu ihm: Wie, du, ein Jude, erbittest etwas zu trinken von mir, einer samaritanischen Frau? Denn die Juden haben keine Gemeinschaft mit den Samaritern. Jesus antwortete: Wenn du erkenntest die Gabe Gottes und wer der ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, du betest ihn und er gebe dir lebendiges Wasser. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Spricht zu ihm die Frau: Herr, du hast doch nichts, womit du schöpfen könntest. Und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du etwa mehr als unser Vater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben hat? Und er hat daraus getrunken und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des lebendigen Wassers werden, das in das ewige Leben hineinquillt. Soweit zunächst Johannes 4.
Dein Leben sein Ziel erreicht, wenn wir uns gegenüberstehen und du bist hier. Oh, welch ein Tag, wenn die Trauer der Freude weicht und dann war was verwirrend schien, der Weg zu mir.
Die Gnade unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben schon gehört, dass der Jesus am Brunnen war. Er braucht eine kleine Pause. Die Jünger holen eine Brotzeit. Da kommt eine fremde Frau, eine Frau aus Samarien. Sie redet ihn an und dann geht es um Wasser, um Lebenswasser und dann geht es weiter. Ich lese im 4. Kapitel vom Johannesevangelium, Vers 15 bis 30. Die Frau sagt dann zum Jesus: Gib mir, Herr, von diesem Wasser, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu schöpfen. Jesus sagte ihr: Geh und bringe deinen Mann her. Sie sagte: Ich habe keinen Mann, ich bin nicht verheiratet. Jesus antwortete: Es stimmt, was du sagst. Ich habe keinen Mann, weil 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Herr, ich sehe, du bist ein Prophet, sagt die Frau. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, der versprochene Retter. Wenn er kommt, wird er uns alles sagen. Jesus antwortete, er spricht mit dir, ich bin es. In diesem Augenblick kehrten seine Jünger zurück. Sie verwunderten sich, ihn, den Jesus, im Gespräch mit einer Frau anzutreffen, aber keiner fragte ihn, was willst du von ihr oder worüber redest du mit ihr? Die Frau ließ ihren Wasserkrug stehen, ging ins Dorf zurück und sagte es den Leuten. Da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Ist er vielleicht der versprochene Retter, der Messias? Und da gingen sie alle hinaus zu Jesus. Soweit die Worte der Heiligen Schrift. Gott, der Herr, segne sie an unseren Herzen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, vor 15 Jahren hatte ich schon einmal über diesen Predigtabschnitt gepredigt. Und wo ich mir das angesehen habe, habe ich gedacht, wow, das war eine richtige Predigt für den Kopf. Wie dieser große Seelsorger, dieser Jesus, im Gespräch mit Menschen umgeht. Zuerst einmal bin ich sicher, dass er auch dieses Gespräch mit seinem Vater, mit Gott besprochen hat, so wie er alles mit seinem Vater besprochen hat. Und dann etwas, wo ich mir auch sehr schwer tue, versuche ich, Gefühle von anderen Menschen zu verstehen, wenn es um Gespräche geht mit anderen Menschen. Und dann etwas für mich als Pfarrer sehr Wichtiges, er sagt in diesem Gespräch auch Klartext. Er sagt dieser Frau nicht, du hast einen leichten Gehfehler, weil du bist immer mit den falschen Männern rumgegangen. Er sagt, es geht um deine Sehnsucht, es geht um Lebenswasser und dieses Lebenswasser kann ich dir geben. Und du musst dich auch nicht selbst aus dem Sumpf rausziehen, nimm dieses Lebenswasser. Du hast ein Beziehungsproblem und ich habe eine Lösung für dein Problem. Und schließlich betont Jesus die Versöhnung, nicht die Lösung. Versöhnung, da geht es um gutes Miteinander. Und das Problem, das lösen wir dann auch, oder? Manchmal bleiben Probleme auch ungelöst, ist halt so. Gute Gedanken, tut mir leid, dass ich die heute nicht vertiefe. Ich habe heute etwas Besseres dabei. Manche kennen mich und wissen, ich habe 3 Sachen. Heute habe ich nur 2 Sachen dabei. Aber das eine, was Sie sich merken sollten, es ist ein Zitat von unserem Kirchenvater Augustin. Und der hat gesagt, es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft. Er hat auch ein ziemlich sportliches Leben geführt, der Augustin, und dann hat er diesen Jesus kennengelernt und dann sagt er irgendwann mal, es gibt keinen Heiligen, und er ist in der Kirche als ein Heiliger uns bekannt, aber er hat ja auch eine Vergangenheit. Er redet vielleicht auch von sich selbst, wenn er sagt, es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und es gibt keinen Sünder ohne Zukunft. Ganz kurz zu dem Drumherum von unserem längsten Dialoggespräch von Jesus, auch noch mit einer Frau. Er ist also unterwegs und zwischen Galiläa und Judäa, Sie können sich das so vorstellen, zwischen dem See Genezareth und dem Toten Meer auf halber Strecke liegt nun mal diese Samaria. Und wenn Sie mehr dazu lesen wollen in der Bibel, im 2. Buch Könige, im 17. Kapitel, können Sie etwas davon lesen, dass ein König von Assyrien die Menschen von dort erst einmal evakuiert hat, deportiert hat und hat andere dann dort angesiedelt. Und dann kamen Menschen mit anderen Göttern, mit einer anderen Kultur und sind dort ansässig geworden, aber Löwen sind über sie hergefallen und haben sie zerfetzt und zerfleischt. Und dann haben die dort Ansässigen diesen König in Assyrien angefragt und haben gesagt, irgendetwas stimmt hier nicht. Weil Löwen über diese Menschen herfallen, da muss doch irgendetwas komisch dabei sein. Dann sagt er, okay, ich schicke euch einen Mann Gottes, der soll euch erklären, wie die Menschen dort Gott verehrt haben. Und dann passiert es auch, dass tatsächlich dort die Menschen von den Löwen nicht mehr angegriffen wurden. Sie hatten den Gott der Juden, den Gott Israels, angebetet und hatten aber auch ihre Götter und ihre eigenen Gesetze noch weiter befolgt. Aber die Löwen waren ferngeblieben. Zur Zeit Jesu hatten die Juden auf alle Fälle keinen Kontakt mit den Samaritern. Sie haben sich gemieden. Sie hatten andere Vorstellungen von ihrem Glauben und sie waren halt trotzdem auf ziemlich engem Raum miteinander und mussten eben, wenn sie von Galiläa nach Judäa, dahin durchmarschieren. Der zweite Gedanke zum Umfeld. Frauen gingen damals in der Regel nicht allein
zum Wasser holen. Sie waren in kleinen Gruppen, sie brachten ihre Eimer mit und dann plauderten sie dort und dann tauschten sie dort die letzten Neuigkeiten aus und dann hatten sie ihren Klatsch und Tratsch und so weiter. Aber diese Frau ist allein unterwegs. Und die erste Frage, die sich ein Leser von diesem Text in der antiken Zeit aufdrängt, wie kommt es denn, dass diese Frau allein zu dem Brunnen geht? Ist die ausgestoßen? Ist die eine Außenseiterin? Hat die Lepra oder was ist los mit der? Zweite Frage, die ich Ihnen einfach nur wieder mal in Erinnerung holen werde. Wer war zuerst an diesem Brunnen? Jesus war dort, ja? Das wollten wir nicht vergessen. Jesus ist bereits da, als diese Frau zu ihm kommt. Die dritte Frage, der Jesus beantwortet diese Frage, wo es um Lebenswasser geht, wo es um diese Diskussion geht, mit einer Metapher. Und das hat diese Frau mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht verstanden. In der Antike war Wasser, lebendiges Wasser, Wasser aus einer Quelle, die kommt immer wie in einem Fluss, ist immer Wasser da. Aber wir verstehen, was der Jesus sagen wollte, dass er Lebenswasser geben möchte, dass er unsere Bedürfnisse, unsere Sehnsucht stillen möchte. Aber die Frau, da bin ich mir ziemlich sicher, hatte keine Ahnung, wovon der Jesus hier redet. Und das bringt mich zu dem Schluss, dass diese Frau hier am Jakobsbrunnen mit dem Jesus flirtet. Sie baggert ihn regelrecht an. Ich möchte Ihnen 5 Argumente dafür geben. Kein Mensch weit und breit ist hier außenrum. Kein Mensch ist dort. Aber sie ist da, sie sieht den Jesus und sie geht auf ihn zu. Sie wird aktiv. Sie will etwas von ihm. Zweitens, wo sind sie nochmal? Sie sind am Brunnen. Und auch sie, wenn sie sich erinnern an die biblischen Geschichten, die wir alle kennen, dann wissen sie, dass ein Mose seine Frau, die Zippora, am Brunnen zuerst angetroffen hat. Wo hat Isaak seine Frau Rebekka zuerst angetroffen? Die Antwort an einem Brunnen. Wo lernte Jakob seine schöne Rahel kennen? Die Antwort an einem Brunnen. Im antiken Judentum, da trafen sich junge Leute, alleinstehende Menschen, gerne am Brunnen in der Hoffnung, dass sie dort vielleicht jemanden finden, mit dem sie das Leben teilen, mit dem sie sich ein Leben zusammen vorstellen konnten. Drittens, wie alt ist Jesus zu dieser Zeit? Etwa 30. Er ist ein Rabbi, was damals so viel wie ein Akademiker war, also eine gute Partie, ziemlich weit oben auf der Liste, mit denen man ein Date, eine Verabredung haben möchte, mit denen man ausgehen möchte, und Rabbis durften damals heiraten, auch heute noch. Aber sie tut den ersten Schritt auf den Rabbi zu. Viertens, ich kann mir vorstellen, dass beide gut aussahen, auch der Jesus, so wie wir ihn kennen von vielen Gemälden und sowas, aber auch diese Frau, mindestens 5 Männer, fanden sie ja so attraktiv, dass sie verbindlich wurden, dass sie heiraten wollten, diese Frau, und hatten sie auch getan. Fünftens, hören wir kurz auf den Inhalt des Gespräches. Jesus sagt, der Anfang von dem Predigtext heute, den ich vorgelesen habe, geh und ruf deinen Mann. Und dann kommen beide hierher. Was sagt die Frau darauf? Wissen Sie es noch? Ich bin nicht verheiratet. Ja, ich habe keinen Mann. Ich bin nicht verheiratet. Also ganz offiziell lässt sie das raushängen, offensichtlich. Sie flirtet mit diesem Jesus. Und das haben wir schwarz auf weiß in unseren Bibeln. Und Jesus sagt ihr, das stimmt. Verheiratet bist du nicht. 5 Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Also diese Frau flirtet mit dem Jesus, obwohl sie einen Freund hat. Und dann sagt sie, du sagst die Wahrheit. Du hast die Wahrheit gesagt. Und dann folgt eine theologische Auseinandersetzung über den Messias. Und wenn dieser kommt, dann wird er alles erklären. Und dann sagt der Jesus, ich bin es. Im Johannesevangelium haben wir übrigens 7 Ich-Bin-Worte, aber das hier könnte ich fast als 8. durchgehen lassen. Ich bin es, ich bin der Messias. Ich kürze die Geschichte ab. Diese Frau erzählt in Samaria, was sie am Brunnen erlebt hat, und ihre Geschichte an den Jüngern, die bleiben dann auch 2 Tage dort in Samaria. Und das Ende vom Lied, die Samariter beten Gott an. Eine unglaubliche Geschichte. Ich komme zum zweiten Punkt, zum zweiten Teil meiner Predigt. Ich glaube, es ist auch unsere Geschichte. Ich glaube, wir sind diese Frau, ob Frauen oder Männer. Wir sind diese Frau. Sie ist jede von uns. Sie sucht ein Leben lang nach etwas, was ihr Erfüllung gibt im Leben. 5 Ehemänner und dann einen Freund und dann sucht sie vielleicht etwas in diesem Kerl, der dort am Brunnen allein ist, dieser süße, alleinstehende Jesus am Jakobsbrunnen. Sie sucht und sucht. Ich denke, wir suchen auch. Wir suchen, wir suchen, wir suchen und darum sind wir vielleicht auch oft am Sonntag hier im Gottesdienst oder hören Radio Siebenbürgen oder schauen uns einen anderen Gottesdienst am Bildschirm an. Wir wollen von dieser Quelle trinken. Wir wollen den Durst für unsere Seelen stillen. Eines der Dinge, die in dieser Geschichte hervorstechen, ist die Tatsache, dass diese Frau für damalige Verhältnisse eine krasse Vergangenheit hatte. In unserer Zeit mag das keine Rolle spielen, wenn einer 5-mal verheiratet ist, das ist vielleicht so ein guter Durchschnitt, aber damals war das etwas Außergewöhnliches. Sie wurde gemieden, sie wurde vielleicht sogar ignoriert, ausgestoßen. Sie geht ja auch zu einer Tageszeit zu diesem Brunnen, wo sonst keiner auf den Gedanken kommt, in dieser sengenden Hitze soll ich dann Wasser schleppen. Sie wollte wahrscheinlich auch mit den anderen gar nicht mehr zusammenleben, weil sie wusste, dass sie ausgegrenzt wurde und wahrscheinlich haben sie auch gespottet über sie. Der Punkt, auf den ich hinaus will, sie hat eine Vergangenheit, die sie immer mitschleppt, die sie verfolgt. Aber das hält sie nicht ab davon, in die Stadt zu gehen und den Menschen dort von dem Jesus zu erzählen, das Evangelium denen zu sagen. Ihre Vergangenheit hält sie nicht davon ab, ihre Bestimmung zu erfüllen. Das ist der zweite Gedanke, den Sie mitnehmen sollten heute. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Vergangenheit Sie von Ihrer Berufung, von Ihrer Bestimmung abhält. Lassen Sie nicht zu, dass Ihre Fehler, Ihre Enttäuschung, Ihre Verluste, Ihr Verrat, Ihr Fehltritt Sie von Ihrer Bestimmung aufhält. Da, wo Sie hingehen sollen, das, was Sie tun sollen, das, was Sie sein sollen zur Ehre Gottes in dieser Welt, ob Sie Tage, Wochen oder Monate zu leben haben, keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keine Sünder ohne Zukunft. Für einige kann die Vergangenheit bildlich so wie eine Eisenkugel sein, mit Ketten an den Füßen angekettet. Du kannst dich zwar bewegen, aber diese eine Sache hängt dir nach. Eine Insolvenz, vielleicht eine große Krise, eine Schande, eine Sünde, eine was auch immer. Und ständig wirst du von den Verwandten, von der Gemeinschaft, von den Feinden, von den Kollegen oder auch vom Ehepartner daran erinnert. Du kannst vielleicht nicht richtig schlafen oder wenn du nachts aufwächst, dann denkst du drüber nach und du denkst, niemand kann meine Vergangenheit in Ordnung bringen. Niemand kann dieses Zeug wieder einrenken. Die gute Nachricht für uns alle heute, Gott kann solche Dinge in Ordnung bringen. Gott kann dein Herz heilen. Gott kann deine Seele erneuern. Gott kann die Filmbänder wegwerfen. So hat es Billy Graham mal gesagt, dieser Evangelist in den 80er Jahren. Billy Graham hat damals gesagt, das ist wie mit den Aufnahmen. Damals gab es noch so für euch nicht nur digital, sondern es gab auch Videokassetten, die man, ne? Und dann konnte man diese Bänder auch sich immer wieder anschauen und immer wieder hat man das auch getan. Aber das, was in deinem Leben als unvollendete Sinfonie ist oder die schlechten Entscheidungen, die du in deinem Leben getroffen hast, da gibt es diese Filmbänder, die immer und immer wieder abgespult werden in deinem Kopf. Aber Gott kann sie wegwerfen, wenn man sie ihm übergibt. Gott kann das in Ordnung bringen. Ja, wir werden auch nachher immer wieder Fehler machen. Ich werde Fehler machen. Wir werden einiges in den Sand setzen, aber was soll's, wir geben unser Bestes, vergessen den Rest. Zu Ihrer Vergangenheit, zu meiner Vergangenheit und insbesondere zu unseren Fehlern können wir aber Folgendes sagen. Sie, die Vergangenheit, ist tot und begraben. Und er, der Fehler, ist tot. Es ist vorbei. Die Vergangenheit ist vorbei. Und es ist Zeit, die Vergangenheit loszulassen. Und wenn ich das schaffe, wenn ich diese Vergangenheit loslassen kann, dann kann ich meinen Träumen, meinen Visionen, meiner Bestimmung, meiner Berufung nachgehen. Es ist ja sehr interessant, dass sogar unser Körper sich ständig verändert. Nach 15 Jahren ist er nicht mehr derselbe. Sie haben 37 Billionen Zellen in Ihrem Körper und Ihre Hautzellen, das war mir neu, aber die werden alle paar Wochen ersetzt. Naja, bei dem, was ich mich wasche und die Hautzellen alle paar Wochen erneuert. Die Knochenzellen, die werden in etwa alle, haben wir keine Mediziner hier, 15 Jahre. Alle 15 Jahre werden die Knochen ersetzt, erneuert. Also das bedeutet, dass der Mann, der meine Frau vor 35 Jahren geheiratet hat, bis auf vielleicht mein Rückenmark und vielleicht ein Teil des Gehirns, ein kleiner Teil von meinem Gehirn, dass ein anderer Mensch in diesem Körper hier steckt. Ich, sie, wir sind ein anderer Mensch als noch vor 9 Jahren. Sie müssen nicht zulassen, dass Ihre Vergangenheit Sie herunterzieht. Sie können loslassen. Sie sind eine neue Schöpfung. Geben Sie Ihre Vergangenheit an Gott ab. Dafür bekommen Sie eine neue Zukunft. Also, bauen Sie Ihre Zukunft. Bauen Sie an Ihrem Haus. Es gibt keinen Heiligen ohne Vergangenheit und keinen Sünder ohne Zukunft. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, segne und bewahre unsere Herzen, Sinne und Gedanken. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.
Vater unser, du bist geheiligt, werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, in Ewigkeit. Amen. Manchmal denke ich, die wenn wir uns vor dem Geld, dem König der Welt verneigen, noch den Himmel haben ihren eigenen Sound. Nur in der Stille, in deinem Herzen werden sie laut. Und plötzlich sehe ich mit Kinderaugen, es fällt mir leicht, unendlich leicht, wieder zu glauben an Vater unser, der du bist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe in Ewigkeit. Amen. Vater unser, der du bist, geheiligt werde dein Wille geschehe in Ewigkeit. Amen. Manchmal denke ich, wir sind verloren, und ich habe dein Gebet, stößt nur noch auf taube Ohren. Doch Gebete haben ihre eigene Kraft. Kommt sie vom Herzen, sie von ihnen haben sie Macht. Und plötzlich höre ich mich leise rinnen. Es fällt mir leicht, unendlich leicht, wieder zu beten an Vater unser, der du bist, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille in Ewigkeit. Amen.
Es segne, behüte und bewahre dich, Gott, der Allmächtige und Barmherzige, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Sie hörten das Glockengeläut von Talmisch. Talmisch, rumänisch Tălmăciu, siebenbürgisch-sächsisch Tolmisch, liegt im Kreis Hermannstadt, rumänisch Sibiu, in Siebenbürgen. Die Stadt liegt 18 Kilometer südlich von Hermannstadt. Auf dem Gebiet von Talmisch mündet der Fluss Zoot, rumänisch Sadu, in den Zibin. Zu Talmisch gehören die Dörfer Boița, Tălmăcel, Lotrioara, Căprăreț und Ruvadului. 1265 wird Talmisch erstmals urkundlich erwähnt. 1318 wird der Ort unter dem Namen Tolmach genannt. Talmisch ist ab dem 13. Jahrhundert und der Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen das Zentrum des gleichnamigen rumänischen Stuhles, der 7 weitere Ortschaften beinhaltet. Von 1453 bis 1867 verwalten die Siebenbürger Sachsen das Grenzgebiet als Talmischer Filialstuhl. Die geografische Lage der Stadt hat über Jahrhunderte das Schicksal der Einwohner geprägt. Der einzige Weg durch die Südkarpaten führt durch Talmisch. Im naheliegenden Dorf Boița wird zur Zeit der Römer eine mächtige Burg errichtet, die das Ende der hier verlaufenden Altstraße absichert. Reste dieser Wehranlage mit Namen Roter Turn, rumänisch Turnul Roșu, am Eingang des Roten Turmpasses sind heute noch erhalten. Im 13. Jahrhundert bauen die ungarischen Könige westlich von Talmisch die Burg Landskrone, um die wichtige Handelsstrecke in Richtung des Roten Turmpasses zu überwachen. Die bereits angesiedelten Siebenbürger Sachsen unterstützen den Bau der Burg mit Geld und Hilfeleistungen. Talmisch ist im Laufe der Geschichte bis hin zum Zweiten Weltkrieg immer wieder Zeuge zahlreicher Kriegsereignisse. Erst sind es Kriege zwischen Dakern und Römern, später mehrere Türkeneinfälle sowie Truppenbewegungen des Mihai Viteazu während der Schlacht von Schellenberg in 1599, die den Bewohnern viel Leid zufügen. 1848 kämpfen bei Talmisch russische Truppen mit der ungarischen Armee des Generals Bem um die Kontrolle über den Engpass des Alts. Nach der Schlacht bei Simeria und dem Sieg bei Mediasch 1849 können Bems Truppen erst Hermannstadt und nach der Vereinigung mit den Szeglern Kronstadt zurückerobern und sich ganz Siebenbürgen sichern. Während des Ersten Weltkriegs 1916 kämpft in der Talmischer Region die rumänische Armee um Hermannstadt. 1910 leben in Talmisch 1284 Einwohner, davon 760 Deutsche, 224 Rumänen, 183 Ungarn, 52 Ruthenen, 35 Italiener und 25 Slowaken. 1989 wird Talmisch aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl zur Stadt erklärt. 12 Jahre nach der Auswanderungswelle der Siebenbürger Sachsen sind bei über 5000 Einwohnern nur noch 76 Deutsche registriert. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Talmisch sind die Kirchenburg und die evangelische Kirche. Die sächsische Kirche wird 1429 urkundlich erwähnt und ist erstmals als katholische Kirche erbaut. Sie beinhaltet sowohl gotische als auch romanische Elemente. Nach der Reformation wird sie evangelisch-lutherisch und im Lauf der Zeit entsprechend umgestaltet. Überliefert ist, dass 1503 Bauarbeiten an der Kirche stattfinden und 1507 Ziegeln für ein neues Kirchendach angeschafft werden. Man geht davon aus, dass auch die Ringmauer um den Kirchenfriedhof und die Kirche aus der gleichen Zeit stammen. Anfang des 19. Jahrhunderts wird die Kirche unter Verwendung mittelalterlicher Bauteile erweitert, ausgebessert und völlig umgebaut. Im Innenraum befindet sich ein klassizistischer Altar, getaucht in das warme Licht eines weiß-gelben Netzgewölbes. Das Hauptbild zeigt den gekreuzigten Jesus und an der Predella ist das heilige Abendmahl dargestellt. An den Seiten wird das Hauptbild von je drei korinthischen Säulen flankiert und die Spitze des Altars ist mit verschiedenen Ornamenten und einem Kreuz verziert, an dem das Auge Gottes angebracht ist. Auf der Westempore steht eine klassizistische Orgel aus 1926, die von den Söhnen Wegenstein aus Temeswar stammt. Sie ist mit Blumenmustern mit goldener, roter und grüner Bemalung auf dunkelgrauem Grund verziert. Seit 2011 steht eine neue Orgel in der Talmerscher Kirche. Es ist eine Viscount Vivace Orgel aus dem italienischen Ort Mondaino, die über zwei Manualhalle verfügt und eindrucksvoll klingt. 2011 wird unter der Orgelempore eine Heimatstube eingerichtet. In dem liebevoll eingerichteten Heimatmuseum werden Trachten, sächsische Möbel, ein Webstuhl sowie Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände aus dem Küchenbereich ausgestellt. Im 35 Meter hohen Kirchturm hängen zwei Glocken, die bei Bedarf elektrisch geläutet werden. Kirche, Kirchturm und Kirchenburg sind in den letzten Jahren unter hohem Einsatz der in Deutschland und in Talmisch lebenden Siebenbürger Sachsen umfangreich renoviert worden und erstrahlen heute in neuem Glanz für ihre Besucher. Eine einzigartige traditionelle Besonderheit in Talmisch war die grüne Scheune. Eine Scheune wurde zu Pfingsten mit Birken und Blumen geschmückt. Ab 15 Uhr gab es für die Kinder und ihre Eltern Musik und Tanz. Und abends kamen die Jugendlichen dazu, die bis in die späte Nacht weiter feierten. Heute leben die meisten ehemaligen Talmerscher Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Sie sind in einer Heimatgemeinschaft organisiert. Die Aufgaben und Schwerpunkte der Heimatgemeinschaft liegen in der Pflege der Bräuche und der Beziehungen zwischen den Mitgliedern sowie der Instandhaltung der Kirchenburg und der Kirche in Siebenbürgen. Das Talmischer Echo, ein Nachrichtenblatt der Heimatgemeinschaft, informiert in regelmäßigen Abständen die Mitglieder in Druckausgabe oder online über Neuigkeiten, kommende Veranstaltungen und Erlebnisse aus alten Zeiten. Weitere Details über Talmisch sowie Informationen über zurückliegende Heimattreffen finden Sie auf der Homepage unter der Adresse www.talmischerecho.de. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich an die Kontaktadresse der Heimatgemeinschaft zu wenden und sie in ihren Tätigkeiten zu unterstützen. Abschließend hören wir nun das Talmischer Lied mit dem Titel Talmisch, du schöner Ort, weit am Zibin. Text, Melodie und Gesang stammen von Adelheid Ressler.
Weit am Zivil, du mich an die alten Bräuche zu Ostern oder Mai oder die grüne Scheune, wie begeistert waren wir dabei. Es spielt an die Adjuvanten, wir denken gern zurück und auch an manches lustige gelobte Almasch, du schönes Dorf, weit am Zivil, du alter Heimatort, wir singen dir ein Lied, wer dich gesehen hat, versteht mich ja sofort. Ich sag es laut, ich lieb dich noch, denk gern an diesen Ort. Ich sag es laut, ich lieb dich noch, denk gern an diesen Ort. Und ist auch die Zeit vergangen, hat manchen mitgerannt und müssten wir neu anfangen. Wir haben es geschafft. Nun reicht euch die Hände und freut euch und stimmt mit mir ein. Vergessen können wir nimmer, aber glücklich können wir sein. Vergessen können wir nimmer, aber glücklich können wir sein.
Weiter geht's mit unserem Frühschoppen und guter Blasmusik. Mein Name ist Christian Mantsch und ich begleite Sie bis zum Mittag auf einer Reise mit einem